Er hat erzählt, die Leberwerte sind erhöht. Keiner wüsste, woran das liegt. Er ist ja in einem gesunden Zustand, macht Sport und lebt eigentlich ganz gut und trinkt wenig Alkohol. Die Schätzungen sind natürlich, gehen Sie davon aus, dass 25-30% der Bevölkerung erhöhte Leberwerte hat. Aber es war eine Leberverfettung da. Und Sie müssen sich dann vorstellen, wenn ein schlanker Mensch vor Ihnen steht, normalerweise haben Sie keine Verfettung.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Ali Chanbai, Direktor der Medizinischen Klinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus in Bochum. Wir sprechen heute über einen Patienten, der erhöhte Leberwerte hat. Er ist schlank und sagt, dass er wenig Alkohol trinkt. Und dass er sich gesund ernährt.
Der Patient war Mitte 50 Jahre alt, eigentlich schlank, in einem guten Zustand, hat mehrere Ärzte, auch mehrere Zentren, auch Hepatologzentren gesehen und kam zu mir. Ich bin nun mal auch Hepatologe und bei mir kommen schon sehr häufig besondere Fälle. Und er hat erzählt, die Leberwerte sind erhöht. Keiner wüsste, woran das liegt. Er ist ja in einem gesunden Zustand, macht Sport und lebt eigentlich ganz gut und trinkt wenig Alkohol, also sehr selten, und ernährt sich auch sehr, sehr gut. Das war schon interessant, weil da muss man immer, wenn solche Patienten kommen mit erhöhten Leberwerten, die nicht ganz klar ist, muss man sich die Frage stellen, ob ein genetischer Hintergrund dahinter steht. Dann letztendlich gibt es ja auch genetische Erkrankungen, wo es zu erhöhten Leberwerten führt und dann auch im Verlauf zur Leberzirrhose. Ja, und da war es für mich wichtig zu gucken, naja, wir haben natürlich bestimmte Tests gemacht, also von Autoantikörpertests oder seltenen Lebererkrankungen, das haben wir alles ausgeschlossen. Und trotzdem waren die Leberwerte erhöht. Und da war natürlich die Frage, in welche Richtung es geht. Das war für uns ja auch natürlich wichtig zu gucken, wenn die Leberwerte erhöht sind, dann passiert was in der Leber. Mhm. Es ist ja nicht so, dass nichts in der Leber passiert. Und deshalb muss man natürlich auch darauf weiter eingehen und weiter untersuchen.
Lassen Sie uns nochmal zum Anfang zurückgehen. Ein Mitte 50-Jähriger kommt zu Ihnen, war vorher schon bei anderen Spezialisten und Ärzten gewesen. Ganz am Anfang war rausgekommen, wahrscheinlich beim Hausarzt, bei einem Check, er hat erhöhte Leberwerte.
Richtig.
Da denkt man ja als Laie, naja, gut, trinkt vielleicht ein bisschen viel Alkohol, könnte es damit zusammenhängen. Aber Sie haben gesagt, er trinkt nicht viel Alkohol und es war ein fitter, eher schlanker Mann. Können Sie da nochmal sagen, welche Werte guckt man denn an, auch nochmal bezüglich des Alkoholkonsums?
Also es ist ganz wichtig, die Leber Transaminasen sich genauer anzugucken, und das Verhältnis ist entscheidend. Man kennt immer so, wenn Gamma-GT erhöht ist, dann sagt man, oh, trink mal weniger. Aber Gamma-GT ist erhöht und natürlich auch die Transaminasen ASAT und ALAT beziehungsweise GOT, GPT sind bei diesem Patienten auch erhöht gewesen, und das Verhältnis war eben anders. Normalerweise ist bei einer alkoholtoxischen Schädigung ist die Gamma-GT erhöht, aber die GOT bzw. die ASAT stärker als die GPT bzw. ALAT. Und das ist eigentlich ein relativ klares Zeichen dafür, dass das alkoholtoxisch bedingt ist. Natürlich gibt es noch weitere Parameter, wie zum Beispiel EGA oder eben auch zum Beispiel CDT. Das sind so Marker, die dann auch das tatsächlich verifizieren. Das war ja bei ihm ja nicht so. Und es war so bei ihm, dass auch Gamma-GT erhöht war, aber auch die GPT bzw. die ALAT stärker erhöht war als die ASAT. Und das hat mich dazu geführt und gesagt, das kann nicht Alkohol sein. Also auch wenn die Kollegen gesagt haben, das ist Alkohol, aber das konnte nicht. Warum? Ich habe wissenschaftlich auf diesem Gebiet lange gearbeitet. Wir wissen, dass zum Beispiel Alkohol die Hepatozyten anders tötet als zum Beispiel Fett oder Zucker. Und das war ein wichtiger Punkt. Deshalb wusste ich ganz genau, dass der Patient eben nicht alkoholbedingte Schädigung hat, sondern eher, es musste etwas Metabolisches sein.
Das ist ja schon mal ganz gut am Anfang. Also Sie haben gesagt, die Transaminasen im Blut haben Sie angeguckt. Das sind dann diese Werte, die ASAT, ALAT, Gamma-GT, die Sie gerade genannt haben. Vielleicht, wenn man zu Hause mal einen Laborzettel hat von den Blutwerten, kann man gucken, was da drauf steht. Ne? Diese Abkürzungen Richtig. Sind ja nicht ganz einfach zu merken am Anfang. Dieses, okay, Sie hatten ausgeschlossen, am Alkohol konnte es nicht liegen, weil das haben Sie an den Werten gesehen. Das war also richtig.
Richtig.
Und ja auch entlastend natürlich für den Patienten, wenn das sonst immer so im Hintergrund mitschwingt, kann man ja auch gar nicht so richtig zusammenarbeiten. Eine Frage, die ich habe, erhöhte Leberwerte. Man denkt zuerst, Alkohol könnte eine Rolle spielen. Wie viele Leute in Deutschland haben das dann? Das ist gar nicht so selten, glaube ich.
Absolut nicht. Also die Schätzungen sind natürlich, gehen Sie davon aus, dass 25-30% der Bevölkerung erhöhte Leberwerte hat.
Das ist ja viel.
Das ist viel. Das ist tatsächlich viel. Deshalb ist ja wichtig, dass wir das sehr ernst nehmen und die Leberwerte und dann eruieren, woher die Schädigung kommt. Und das ist ja auch dieses Bewusstsein, was ich auch in der Bevölkerung schaffen will. Ich glaube, wenn ich erhöhte Leberwerte habe, dann stimmt etwas mit meinem Stoffwechsel nicht. Irgendeine Schädigung findet statt, egal ob das Alkohol ist oder eben metabolisch bedingt ist. Ja, also ich muss dieser Sache nachgehen, weil ich hatte es einfach auch Ihnen gesagt, dass es sehr wichtig ist, wenn ich eine gesunde Leber habe, habe ich auch ein gesundes Herz.
Was haben Sie denn als nächstes noch angeguckt, was die Ursache hätte sein können? Sie hatten ja schon von Autoimmunerkrankungen gesprochen, die man abchecken kann. Das sind also Erkrankungen, wo der Körper fälschlicherweise eigenes Gewebe angreift. Das war es schon mal nicht. Was haben Sie noch nachgeguckt?
Also wir haben natürlich geguckt nach Morbus Wilson, also Kupferspeichererkrankung, Eisenspeichererkrankung. Wir haben nach primärbiliäre Cholangitis, primärsklerosierende Cholangitis. Dann haben wir natürlich eine seltene Lebererkrankung, Gaucher-Erkrankung oder eben die sogenannte lysosomale Speichererkrankung, das wozu auch Gaucher gehört. Oder eben auch Niemann-Pick. Das sind so seltene Erkrankungen, 1 zu 300.000. Die wir ja natürlich auch, die auch eben die, genau diese Konstellation machen können. Auch erhöhte GPT bis zum ALAT stärker als GOT mit erhöhtem Gamma-GT und aber auch natürlich eine Leberverfettung haben. Und diese Patienten haben auch deutlich stärker erhöhtes zum Beispiel LDL-Cholesterin und niedriges HDL-Cholesterin.
Aber das war alles nicht der Fall bei diesem Patienten.
Das war nicht der Fall. Was er hatte doch eine leichte Verfettung in der Leber. Und das war also Ultraschall gesehen. Und wir hatten in der Lebersteifigkeitsmessung keine Hinweis dafür, dass eine Steifigkeit da war. Also dass eine Zirrhose im Gang war oder Fibrose. Sondern es war das war normal. Aber es war eine Leberverfettung da. Und Sie müssen sich dann vorstellen, wenn ein schlanker Mensch vor Ihnen steht, normalerweise haben Sie keine Verfettung. Aber er hatte eine Verfettung.
Also was Auffälliges bei diesem schlanken Menschen.
Ja, genau.
Bevor wir zu der Fettleber oder der verfetteten Leber oder etwas verfetteten Leber kommen. Mhm. Es gibt ja auch Infektionskrankheiten, Hepatitis, Viren. Das kennt man ja auch manchmal, wenn man in Urlaub fährt, dass man Hepatitis A, B, C und so schon mal gehört hat. Das haben Sie auch ausgeschlossen und untersucht. Was kann man dazu sagen?
Absolut. Also wir haben natürlich alle viralen Hepatitiden ausgeschlossen. A, Hepatitis A, B, C, D und E sogar. Die B, D haben wir ausgeschlossen, indem wir B gemacht haben. B war negativ. Und das ist ganz wichtig, was Sie auch gerade erwähnen. Virushepatitiden, zum Beispiel Hepatitis C, macht ja auch eine Leberverfettung. Und auch bei diesen viralen Erkrankungen ist die ALAT stärker erhöht als die ASAT. Und das ist auch natürlich ausgeschlossen worden.
Und ein Stichwort fällt mir noch ein, von dem ich anfangs gar nicht wusste, bis ich mit Ihnen gesprochen habe, dass das auch im Zusammenhang stehen kann mit der Leber. Es gibt ja das viel genannte Stichwort Glutenunverträglichkeit.
Ja.
Das kennen viele, die sozusagen Weißbrot oder Brot nicht vertragen und dann merken, okay, sie vertragen Gluten nicht. Was hat das denn mit der Leber zu tun? Das ist ja eigentlich was, was in meinem Darm passiert.
In der Tat, das ist so. Wir haben auch selbst auf diesem Gebiet gearbeitet. Wir wissen, dass eben die Glutenunverträglichkeit, die Zöliakie oder die SPU, dazu führt, dass die Darmpermeabilität gestört ist. Das ist ein immunologischer Faktor. Wenn die Darmpermeabilität gestört ist, können eben bestimmte Bestandteile, Bakterienbestandteile, inflammatorische Bestandteile in die Leber und die führen tatsächlich zu einer Leberverfettung. Wir haben in einer unserer Untersuchungen gesehen, dass eben Patienten, wenn sie schlank waren und trotzdem eine Leberverfettung hatten, auch eben diese Konstellation mit erhöhter ALAT, stärker als ASAT, also GPT stärker als GOT, war Hinweis, dass man eben die Patienten gefragt, na ja, wie ist es denn? Haben Sie denn ab und zu Durchfälle? Und wenn Sie dann genauer nachdenken, ja, ich habe ab und zu Durchfälle, eben wenn ich Brot esse. Ich hatte eine Patientin, ich darf Ihnen das kurz erzählen, sie war arbeitet in der Chirurgie, hat dann jahrelang war die Diagnose nicht klar, was es war. Und irgendwann habe ich sie gefragt, naja, was machst du am Samstag und so weiter, wenn du mit deinem Mann isst? Also während der Woche hat sie keine Probleme, am Wochenende hat sie das Problem gehabt, dass sie Durchfälle hatte. Und dann habe ich gefragt, naja, was macht ihr? Ja, wenn ich mit meinem Mann frühstücke und dann eben Brötchen esse, halbe Stunde später muss ich auf die Toilette. Interessant, weil die Patientin hat eben, weil sie eben in OP gehabt, die hat eben auf die Sachen verzichtet, sodass sie eben nicht das Problem hatte. Aber am Wochenende, wo sie eben mit ihrem Mann dann gefrühstückt hat, dann hat sie eben Weißbrot gegessen und dann eben die Durchfälle. Und dann wusste man genau, wenn sie sich eben an glutenfreie Diät hält, dann wären auch die Laborwerte besser. Und in der Tat wurde sowohl die Leber besser, als auch die Leberwerte waren besser.
Ja, also interessanter Zusammenhang, den ich vorher so noch nicht gehört hatte. Aber vielleicht ja auch gut im Hinterkopf zu behalten. Glutenunverträglichkeit, Leber, dass es da doch Zusammenhänge geben kann. Das haben Sie bei diesem Mann auch ausgeschlossen mit dem Gluten?
Alles ausgeschlossen, ja, natürlich.
Ja. Gut. Sie hatten ja gesagt, Sie haben ja eine Fettleber festgestellt oder sagt man eine verfettete Leber? Also ist es dann schon eine Fettleber, wenn es nur ein bisschen ist? Wie stark ist das oder wie misst man das oder wie graduiert man das?
Das kann man natürlich, wie gesagt, histologisch, wenn man die Leber biopsieren würde, man bei 5% Verfettung schon sehen. Bei einer Ultraschalluntersuchung muss es schon 20% sein. Es gibt natürlich die, sagen wir mal, MRT-Untersuchungen, wo man das auch sehr gut feststellen kann, aber die sind natürlich teuer und auch vielleicht nicht notwendig, nur bei bestimmten Fragestellungen. Aber entscheidend ist, wenn wir schon im Ultraschall eine leichte Verfettung sehen, dann ist das schon deutlich mehr. Was ich meine, ist eine Leberverfettung histologisch, wegen seiner auch geringen Verfettung kann man feststellen, aber eben per Ultraschall eben ab 20%. Und eine Fettleber ist eine verfettete Leber, ist anders natürlich. Fettleber ist natürlich, wenn es über 50% verfettet ist. Und das muss man schon sehen. Man sieht die Leber auch dann deutlich heller als zum Beispiel das Nierengewebe. Und dann hat man Hinweis, dass es eine Leberverfettung bis zu Fettleber ist. Wir können mittlerweile auch mit sogenannten, auch mit Lebersteifigkeitsmessung, mit der SCAP-Messung können wir dann feststellen, wie verfettet die Leber ist. Aber die MRT-Untersuchung und die Histologie ist natürlich viel, viel wegweisender.
Und eine Fettleber ist ja auch gar nicht so selten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie häufig in Deutschland Menschen erhöhte Leberwerte haben. Das war ja schon ziemlich viel, fand ich. Sie sagten, glaube ich, ein Drittel oder 20-30%.
Ja.
Wie ist das denn mit einer Fettleber? Wie häufig ist das und wer hat das typischerweise?
Also tatsächlich ist auch, wenn wir jetzt unsere Bevölkerung genauer angucken, mehr als 50% unserer Bevölkerung ist übergewichtig. Das heißt eben, sie haben einen Body-Mass-Index über 25. Und Adipositas ist ja beim BMI von 30, Präadipositas ist bei 9, 28 fängt es ja schon an. Das ist schon Hinweis dafür, dass eben die Metabolik nicht ganz in Ordnung ist. Gehen Sie davon aus, dass auch ein Viertel unserer Bevölkerung eben das sogenannte metabolische Syndrom hat. Und das metabolische Syndrom ist ja so, dass wir eben arterielle Hypertonie, erhöhte Fette haben, erhöhten Blutdruck haben, Diabetes haben und auch die Fettleber gehört auch zu metabolischen Syndromen. Gehen Sie von 25% aus.
Also sehr viele Menschen in Deutschland, die dann aber typischerweise ein bisschen anders aussehen als ihr Patient. Das Besondere war ja, dass er schlank und eigentlich sportlich wirkte und diese Verfettung in der Leber aufzeigte.
Ja, genau. Das passte ja eben nicht zu diesem 25-30% der Bevölkerung. Meistens sind sie ja eben adipös, die Patienten, die zu uns kommen, die eine Fettleber haben. Bei ihm passte das natürlich nicht. Aber ich möchte einfach nochmal auch für die Fettleber, ganz wichtig für diese Patienten, diese Fettleber können auch zu Zirrhosen führen. Genauso, auch wenn man keinen Alkohol trinkt, kann es genauso zur Zirrhose führen, genauso zum Lebertumor führen, wie auch alkoholbedingte Leberzirrhose oder auch anders, zum Beispiel auch andere Erkrankungen können ja auch natürlich zu Zirrhosen führen und dann eben zum Lebertumoren. Also man darf die Fettleber nicht unterschätzen, keinsterweise.
Wie sind Sie denn bei diesem Patienten weiter vorgegangen? Sie hatten das im Ultraschall gesehen, die Blutwerte lagen vor und dann nochmal zurück auf Anfang?
Genau, zurück zu Anfang. Und da habe ich dann, was machen Sie in der Freizeit? Was essen Sie? Weil es gibt ja sehr viele Patienten, die auch zum Beispiel zusätzliche Mittel nehmen, die jetzt zum Beispiel Johanniskraut, ach ja, das ist alles gut, kann besser schlafen und so. Das erzählen Sie nicht, diese Phytotherapien, die ja als gut immer empfunden werden. Aber und das habe ich natürlich auch ausgestanden, aber was er mir gesagt hat, also ich lebe gesund und trinke jeden Tag 1 bis 1,5 Liter eben Saft, frisch, also gepressten Saft von den Bio-Bauern. Und da habe ich gedacht, das wusste ich, weil tatsächlich führt eben zu hoher Fructosegehalt. Das wissen wir auch unseren Mäuseexperimenten und das wissen wir auch natürlich auch bei unseren Patienten gut, die eben sowohl Alkohol trinken, aber auch eben metabolisch sind. Das heißt eben, dass sie dick sind und gleichzeitig Alkohol trinken, führt es zu einer schnelleren Progression der Lebererkrankung, also schneller zur Zirrhose. Und da ist mir natürlich ganz klar geworden, woher das kommt und habe mit darüber gesprochen, dass er jetzt absolut das weglassen muss und wir werden die Leberwerte nochmal kontrollieren.
Da muss ich nochmal nachhaken. Also er hat Saft getrunken, der frisch gepresst war vom Bio-Bauernhof, weil er sich was Gutes tun wollte. Was war das
Richtig.
Für Saft?
Also das war Apfelsaft, reines Apfelsaft. Und Sie müssen sich ja so vorstellen, ein Apfel zu essen ist ja kein Problem, auch zwei Apfel. Mhm. Aber wenn Sie 10, 15 Äpfel auf einmal nur den Saft zu sich nehmen, das ist im Grunde für die Leber eine enorme Belastung.
Okay.
Und das ist die Problematik, die herrscht. Das ist genauso, wenn Sie sagen, ich trinke jeden Morgen Orangensaft. Das kann ich nicht bejahen und für gut heißen. Denn ich bin der Meinung, dass tatsächlich man natürlich Orangen essen sollte, Obst essen sollte, aber nicht diese Säfte. Und vielleicht ist dieses, sagen wir mal, frisch gepresste noch ganz gut. Aber wenn Sie jetzt in den Geschäften Säfte kaufen, dann sehen Sie mal, wie viel Zucker in diesen Flaschen drin ist.
Noch zusätzlich ja zum eigentlichen Fruchtzucker, ne?
Mhm. Zusätzlich. Absolut, absolut. Ja, das ist genau die große Problematik, die in unserer Bevölkerung herrscht. Wir achten nicht, wir essen ja schon per se sehr viel Zucker, ohne dass wir es wissen. Ne? Die ganzen sagen wir mal, Gefrier, ne, so Pizza und so weiter, wo sie das kaufen, die müssen ja haltbar gemacht werden. Und die werden durch Konservierungsstoffe gemacht, wo jetzt auch viel Zucker auch drin ist. Ja. Und die sind natürlich problematisch.
Und nun nochmal zurück zu dem Fruchtzucker oder zu der Fructose. Das klingt ja irgendwie besser und gesünder, denkt man so, wenn man das hört, als der normale Haushaltszucker. Und Sie sagten ja, okay, Saft, da tue ich mir was Gutes, wenn ich das morgens trinke. Und das ist aber doch irgendwie für die Leber schwieriger. Was passiert denn da? Warum schädigt das die Leber gerade?
Ja, weil es eben die sogenannten Fettstoffwechsel massiv anregt. Also die Lipogenese wird aktiviert. Es entsteht eben Leberverfettung. Das wird in der Leber nicht gut abgebaut. Ja, das geht eigentlich über in Fettsäuren. Und das führt zu einer massiven Verfettung. Und deshalb sind wir in keinster Weise, also als Hepatologen, und sind wir auf der Seite von Fructose. Natürlich gehört Fructose innerhalb, also für Obst und so weiter, wenn wir das so essen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dieser massive und zu starke und zu viel. Nehmen Sie doch als Beispiel, was in den USA passiert mit diesem Kornsirup. Ne? Da ist auch sehr viel Fructose drin. In Amerika ist die Zahl der Adipösen ja deutlich höher als in Deutschland, aber auch in Europa. Aber das nimmt natürlich im europäischen Kontext auch weiter zu. Das heißt, wir müssen eigentlich diese Kornsirup bzw. Fructose, was wir eben in vielen, vielen Getränken drin haben, die müssen wir einfach auch reduzieren, damit wir eben die Leber eben nicht so stark belasten, damit es zu keiner Verfettung führt. Und wenn es zu einer Verfettung führt, führt es zu Entzündung. Und Entzündung führt zur Fibrose, bis zur Zirrhose kann es führen.
Wie hat denn der Mann geguckt oder was hat er gesagt, als Sie gesagt haben, naja, das, was Sie sich da Gutes tun wollen, das tut Ihnen gar nicht so gut?
Der war sehr überrascht. Und ich hatte ihm das auch so gesagt, dass er natürlich auch so auch gut gelebt hat, also was er bisher gemacht hat. Aber eben dieses Fruchtsaft bzw. Apfelsaft, was er getrunken hat, muss er dann weglegen. Das war sehr überraschend für ihn, weil er immer gedacht hat, das ist gesund. Und hat dann auch darauf gehört, war ein intelligenter Patient. Und hat nach 3 Monaten haben wir nochmal die Leberwerte kontrolliert. Sieh an, die waren völlig normal und die Leberverfettung ist auch zurückgegangen.
Also eine tolle Geschichte mit Happy End. Wie halten Sie das selber? Mal ein Glas Orangensaft am Sonntagmorgen oder Apfelsaft oder ist das total tabu bei Ihnen?
Nein, überhaupt nicht tabu. Das, ich glaube, einmal in der Woche ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht jeden Tag etwas machen. Und ich erzähle das immer auch meinen Patienten. Nehmen wir ein Beispiel, den Löwen. Der Löwe geht essen, also hat ein Tier erledigt, isst so viel, wie er kann, dann hört er auf und geht weg und geht zur Wasserquelle und trinkt Wasser. Richtig? Und wenn wir zum Beispiel jetzt in unseren Breitengraden, ich habe jetzt zu Hause was gegessen, gehe in die Stadt, dann riecht das nach Bratwurst, nach Döner, die Hähnchen sehen gut aus, ne, wenn sie sich drehen, hab dann Lust und trotzdem, obwohl ich satt war oder bin, esse ich noch was und dann habe ich noch Lust, was zu trinken. Was trinke ich? Cola, Fanta. Das ist eine Katastrophe. Also wir arbeiten natürlich in gewisser Weise gegen die Natur. Wir überlisten unsere Instinkte. Wir nehmen Dinge, die unser eigentlich nicht dazu gehören. Ich habe den Löwen als Beispiel. Der geht Wasser trinken. Er trinkt ja nicht was anderes. Der trinkt ja kein Cola. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen versuchen, wieder in die Natürlichkeit. Also wir essen natürlichen Apfel, aber nicht Apfelsaft jeden Tag oder eineinhalb Liter. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Also versuchen, natürlich wie möglich zu leben. Und ich versuche auch zum Beispiel, auch in meiner Klinik, wenn ich weiß, habe wenig Zeit für Sportsachen, aber ich habe zum Beispiel eine Station auf der 10. Etage. Ich laufe jeden Tag die Treppen hoch. Versuche in meinem Alltag diese Bewegung reinzunehmen, damit ich die Leber auch entlaste.
Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.